Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous. Sie hören die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Dafür protestiert die Berner und die Basler Jugend.
You gotta fight for your right to
das Recht auf Party. Wir erklären das Phänomen. Der starke Franken lockt die Schweizerinnen und Schweizer ins Ausland. Die Reisebüros frohlocken nur bedingt. Den starken Franken spürt auch die Rheintaler Firma Plaston.
Wir sind hier in unmittelbarer Nähe des europäischen Auslands, also wir spüren das sehr stark.
Wie die Firma aus der Not eine Tugend macht, in unserer Reihe Werkplatz Schweiz. Und fast 100 Morde pro Tag. Unvorstellbare Gewalt prägt das Leben mitten im Drogenkrieg. Unser Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Achermann erzählt im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous am Mikrofon sind Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Silvan Fischer.
In Spanien ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai gesunken, um gut 30.000 verglichen mit den Aprilzahlen. Bei den Arbeitsämtern waren gemäß dem Arbeitsministerium Ende Mai 4,7 Millionen Menschen ohne bezahlte Arbeit registriert. Der Mai gilt in Spanien traditionell als guter Monat, weil der Tourismussektor zusätzliche Stellen anbietet. Die Arbeitslosenquote in Spanien liegt über 24%, bei den unter 23-Jährigen bei gut 50%. Nach Spanien muss jetzt auch Portugal die Banken finanziell stützen. Drei Privatbanken sollen insgesamt rund 6,6 Milliarden Euro vom Staat erhalten, wie das portugiesische Finanzministerium mitteilte. Gut die Hälfte des Geldes geht an die Banco Comercial. Das Geld stammt aus den Finanzhilfen der Europäischen Union. Die Banken brauchen die Unterstützung, um die neuen Kapitalvorgaben der EU zu erfüllen. Dazu gehören größere Polster an Eigenkapital. In der Schweiz verreisen fast 10% mehr Leute in die Sommerferien als letztes Jahr. Dennoch sinken die Umsätze der Reisebüros, weil die Preise für Ferienreisen um bis zu 20% gefallen sind. Das sind Ergebnisse einer Branchenumfrage des Schweizerischen Reisebüroverbandes. Am stärksten zulegen können die Mittelmeerdestinationen Tunesien und Ägypten. Die Zahl der zugelassenen Ärzte steigt in der Schweiz deutlich an. Der Grund: seit Anfang Jahr gilt kein Zulassungsstopp mehr. Von Anfang Januar bis Ende April haben fast 900 Ärztinnen und Ärzte eine Abrechnungsnummer erhalten, wie der Krankenkassenverband Santé-Suisse der Nachrichtenagentur STA bestätigte. Mit dieser Nummer können die Mediziner ihre Leistungen abrechnen. Der Zulassungsstopp war 2002 eingeführt worden. Damit wollte der Bund die Kosten im Gesundheitswesen besser in den Griff bekommen. In der Schweiz missbrauchen E-Mail-Betrüger offenbar das Logo der Steuerverwaltung, um an Kreditkarten und Kontoinformationen zu gelangen. Seit neuestem seien E-Mails im Umlauf, welche scheinbar von der eidgenössischen Steuerverwaltung stammen und eine Steuerrückerstattung versprechen. Das teilt die zuständige Meldestelle des Bundes mit. Sie warnt davor, den Anhang solcher E-Mails zu öffnen und empfiehlt, die Nachricht sofort zu löschen. Die Steuerverwaltung selbst teilt mit, sie erfrage vertrauliche Informationen nie per E-Mail. In der nigerianischen Stadt Lagos suchen Rettungskräfte noch immer nach Opfern eines Flugzeugabsturzes. Bisher wurden 62 Leichen in den Trümmern geborgen. Die Arbeiten gestalten sich schwierig, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Noch gesucht wird auch nach den Blackboxes, welche Flugdaten aufzeichnen. Die Maschine war beim Landeanflug auf ein bewohntes Gebiet abgestürzt. An Bord waren 153 Menschen. In Japan hat Ministerpräsident Yoshihiko Noda seine Regierung umgebildet. 5 Minister mussten ihre Posten aufgeben. Betroffen sind unter anderem die Minister für Justiz und Verteidigung. Die Opposition hatte die Rücktritte gefordert und deren Unterstützung braucht Ministerpräsident Noda für eine Steuerreform. Noda will wegen der tiefroten Budgetzahlen die Mehrwertsteuer bis 2015 verdoppeln, von 5% auf 10%. In seiner eigenen Partei gibt es dagegen Widerstand. In Venezuela ist der Armee eine der meistgesuchten kolumbianischen Drogenbosse ins Netz gegangen. Diego Pérez sei einer der schlimmsten Drogenhändler und Mörder Kolumbiens, lässt die kolumbianische Polizei verlauten. Der 41-jährige Drogenbaron soll eine Bande mit mehreren hundert Mitgliedern angeführt haben. Die Bande soll tonnenweise Kokain in die USA geschmuggelt haben. Auch die USA haben Interesse an Perez. Die US-Justiz setzte eine Belohnung von 5 Millionen Dollar auf seine Ergreifung aus. Ein dänisches Gericht hat 4 Männer schuldig gesprochen, die einen Terroranschlag in der Hauptstadt Kopenhagen geplant hatten. Laut den Richtern wollten die Männer in den Redaktionsräumen der Zeitung Jyllandsposten um sich schießen. Als Vergeltung für die umstrittenen Mohammed-Karikaturen, welche die Zeitung 2005 veröffentlicht hatte. Die 4 wurden vom Geheimdienst überwacht und schließlich im Dezember 2010 festgenommen, nur wenige Stunden vor der geplanten Tat. Die Höhe der Strafen gibt das Gericht später bekannt.
Rendezvous. Darauf bekommen Sie Antworten. Wenn 10.000 zur Protestparty kommen, ist dahinter ein politisches Statement oder eben genau nicht. Die Fußballfans sind bereit, aber ist es auch Polen, 4 Tage vor Anpfiff der EM? Und Gefängnisse, in denen Kriminelle regieren und Wächter Randfiguren sind, das gibt es in Lateinamerika vielerorts. Einblick in eine grausame Welt gibt das Tagesgespräch um 1. Dies und mehr nach Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.738 Punkten, ein Minus von 0,7%. Der Euro wird zu 1,2011 gehandelt und der Dollar zu 96,62 Rappen. Das Wetter. Heute regnet es im Mittelland und im Wallis nur noch örtlich, bei 17 Grad. Zeitweise zeigt sich sogar die Sonne. Entlang der zentralen und östlichen Voralpen bleibt es länger wolkenverhangen und nass. Im Süden scheint häufig die Sonne bei 23 Grad. Morgen hat es im Norden zuerst viele Wolken und stellenweise regnet es. Danach zeigt sich die Sonne immer häufiger bei 18 Grad. Im Süden scheint den ganzen Tag die Sonne und es wird bis zu 25 Grad warm. Am Mittwoch ist es wechselnd bewölkt, hin und wieder regnet es bei 19 Grad. Vergessen von der es von 12.37 Uhr. Eine aktuelle Meldung zum Schienenverkehr. Wegen einer Fahrleitungsstörung ist die Strecke zwischen Thusis und Tiefenkastel auf der Linie Chur-St. Moritz unterbrochen. Reisende von Chur nach St. Moritz reisen via Landquart Vereina. Weiter in der Region Zürich auf der A1 Richtung Zürich zwischen dem Brüttiseller Kreuz und der Verzweigung Zürich Ost stocken der Verkehr wegen eines Unfalls.
Es war die größte Jugenddemonstration in Bern seit einem Vierteljahrhundert. 10.000 Menschen tanzten in der Nacht auf Sonntag durch die Berner Innenstadt und protestierten so dagegen, dass die Behörden das Nachtleben einschränken wollen. Die Berner Stadtregierung steckt in einem Dilemma. Wo sollen die Anwohner geschützt, wo die feiernden Jugendlichen geduldet werden? Toni Koller.
Es war eine eigenartige Mischung aus Massenkundgebung und Tanzparty, die das Berner Stadtzentrum bis in den frühen Sonntagmorgen hinein erfüllte. Mit der Demonstration verschärft sich die Frage, wem gehört der öffentliche Raum? Den Anwohnern, die ihre Ruhe wollen, oder eben doch den ausgehfreudigen Nachtschwärmern? Stadtpräsident Alexander Cepet deutet den Umzug dieses Wochenendes so.
Sicher hat es Jugendliche mit politischer Motivation, aber sicher hat es ganz viele Jugendliche, die einfach Party feiern wollten. Sie wollen in der Stadt Party feiern und damit müssen sie sich eben auch bewusst sein, dass damit immer ein Konflikt mit Wohnen verbunden ist.
Der Konflikt zwischen Nachtclubbetreibern und Altstadtbewohnern schwelt in Bern seit langem. Lärmträchtige Clubs mussten schließen. Und als der Regierungsstatthalter kürzlich auch den Nachtbetrieb vor dem Kulturzentrum Reitschule mit Restriktionen belegte, explodierte die Stimmung in der Berner Jugend. Wo soll nun künftig gefeiert werden dürfen in der Berner Innenstadt und bis wann? Die Stadtregierung steht unter Druck.
Das sind relativ schwierige Entscheide. Ich glaube, die schnellsten Lösungen bestehen darin, dass man im Gespräch versucht, sei es über Öffnungszeiten, sei es über die Form, zum Beispiel wie die Reithalle zu führen ist, ad hoc Lösungen findet. Die konzeptionelle Lösung, dass es dann irgendwo flächendeckend für alle stimmt, das ist eine sehr, sehr langwierige Geschichte.
Ein eigentliches Konzept für das Nachtleben in Bern will Alexander Cepet im Herbst präsentieren.
Toni Koller zur großen Protestparty in Bern. Und auch in Basel wurde in der Nacht auf Sonntag gefeiert, ohne Bewilligung. Aus Basel, Gaudenz Wacker.
Die Party stieg in einer alten Lagerhalle der Messe Basel. Nach Polizeiangaben feierten rund 1000 Personen. Eine Bewilligung für die Fete lag nicht vor. Bis 5 Uhr früh dauerte die Party. Die Polizei löste sie nicht auf, trotz Lärmklagen von Anwohnern. Gegen etwa 30 Vermummte griffen Uniformierte aber durch, mit Gummischrot und Tränengas. Die Chaoten sollen Polizisten provoziert, teils auch attackiert haben. Die Party reiht sich ein in eine Serie ähnlicher Ereignisse in Basel. So feierten etwa vor einem Jahr über 2000 Personen im alten Basler Kinderspital. Die Riesenparty löste sich jäh auf, als ein junger Mann von einem Balkon gestürzt war und sich schwerste Verletzungen zuzog. Die Polizei hatte auch hier auf eine Räumung verzichtet. Generell gelte, die Einsatzkräfte würden jeden Fall neu beurteilen, heißt es bei der Polizei. Greife sie nicht durch, dann aus Gründen der Verhältnismäßigkeit. Eine Party mit 1000 Personen oder mehr gewaltsam zu beenden, heiße immer auch, hunderte Unbeteiligte zu gefährden, die bloß am Feiern interessiert seien. Den Schutz dieses spaßorientierten Partyvolks gewichtet die Basler Polizei relativ hoch. Vor allem bürgerliche Politiker kritisieren die Polizei daher, sie agiere zu lasch und greife viel zu wenig durch gegen Krawalle und Sachbeschädigungen. Auf der anderen Seite beklagt hauptsächlich die Linke, die illegalen Partys seien Ausdruck für einen Mangel an Freiräumen.
Gaudenz Wacker. In Basel und in Bern haben sich innerhalb kürzester Zeit Tausende organisiert, um sich zur Demo oder zur Party zu treffen. Dabei spielten die sozialen Netzwerke im Internet, etwa Facebook und Twitter, zwar eine wichtige Rolle, doch welche Rolle spielen politische Inhalte, also gemeinsame Anliegen dieser Jugendlichen? Caroline Ahn ging dieser Frage nach.
Facebook und Twitter sei Dank. Mit den neuen Medien können Massen angesprochen, mobilisiert werden, denn die 15- bis 30-Jährigen nutzen sie laut Studien fast täglich. Doch damit die Jungen auch in Massen erscheinen, reiche ein politisches Anliegen alleine nicht, sagt Heinz Bonfadelli, Professor am Institut für Medienforschung an der Universität Zürich. Wichtig sei auch der Spaß.
Wenn man diese Botschaft erhält via Social Media und sieht, okay, das sind vermutlich dann meine Kolleginnen und Kollegen eben auch spät abends auf der Gasse, es läuft etwas, es ist Fun, dann ist klar, ist die Wirkung im Sinne einer Mobilisierung natürlich höher.
Der Grund der Veranstaltung kann so ein anderer sein als der Grund für die Teilnahme. Der Preis dafür: im Zentrum des Anlasses stehe die Party statt der politischen Botschaft, mit teilweise negativen Folgen, beispielsweise die hinterlassenen Kehrichtberge.
Dann denkt ja vermutlich am Tag darauf die Normalbürgerin, der Normalbürger, quasi genau darum brauchen wir eine härtere Regulierung der Ausgangszeiten, weil wir eben diese in Anführungszeichen Sauerei nicht haben wollen.
So könnten die Massen auch kontraproduktiv sein. Heute werden mehr Menschen schneller erreicht. Früher habe die Mobilisierung mit Handzetteln oder Flugblättern einen gezielteren Kreis angesprochen.
Man hat damals weniger Leute erreicht, aber diese sind dann eben auch mit dem Anspruch erschienen, an eine solche Demonstration vor allem auch eine politische Botschaft zu unterstützen.
Doch auch die neuen Medien können nicht alles und dürften auch nicht überschätzt werden, sagt Heinz Nick, der Dozent am Institut für Sozialanthropologie an der Universität Bern, beobachtet seit Jahren Jugendbewegungen in der Schweiz.
Das ist auch eine alte Tatsache, eine alte Erkenntnis im Zusammenhang mit sozialen Bewegungen, dass Medien selbst die Bewegung nicht schaffen können. Es muss ein Nukleus, ein Kern da sein. Es muss auch eine Betroffenheit da sein bei vielen Leuten, die von einem Thema sich angesprochen fühlen. Aber ein Medium selbst kann nicht eine Bewegung ersetzen. Sie kann eine Bewegung verstärken, aber sie kann nicht einfach gleichsam der Grund sein für eine Bewegung.
Den Grund für diese aktuellen Bewegungen ortet Nick in einer Lücke. Für Schülerinnen und Schüler gäbe es beispielsweise Jugendtreffs. Ältere und Erwerbstätige gehen in Bars oder an Konzerte mit den entsprechenden Preisen. Dazwischen die Lücke im Angebot.
Das sind Jugendliche, die zu wenig Geld haben oder auch vielleicht ganz andere Wertvorstellungen haben, die nicht in die gleiche Partyszene gehen wollen wie die Älteren, die auch eigene Wertvorstellungen haben von einem freien Leben ohne Konsum.
Und diese seien nun angesprochen worden. Bereits Tage vor dem Anlass in Bern hatten sich Tausende im Facebook angemeldet. Doch wie viele wirklich kommen, das wisse man trotzdem nie. Denn auch das gehört zu den neuen Medien. Geklickt ist schnell, dazwischen kommen kann aber vieles.
Sommer, Sonne, Sandstrand. Ferien sind uns lieb, teuer müssen sie aber nicht unbedingt sein. Mit anderen Worten, die Schweizerinnen und Schweizer buchen jetzt deutlich mehr Ferien als vor einem Jahr. Und weil der Franken stark ist, sind Ferien im Ausland entsprechend günstiger. Besonders beliebt sind dieses Jahr das Mittelmeer und Reisen nach Kanada und in die USA. Klaus Bonanomi.
Die Chance oder das Risiko, am Traumstrand auf weitere Schweizerinnen und Schweizer zu treffen, ist dieses Jahr größer als auch schon. So sagt zum Beispiel Priska Huguenin-Dillenoir vom Reiseanbieter Hotelplan.
Wir merken, dass dieses Jahr doch mehr Passagiere wieder in die Sommerferien fahren. Wir liegen leicht über letztem Jahr. Ein Grund ist sicherlich der Preis. Diese Sommersaison ist so günstig wie noch nie. Und so können Kunden bis zu 20% günstiger in die Sommerferien als noch letztes Jahr.
Ob bei Hotelplan oder bei der Nummer 1, Kuoni, die Zahlen zeigen nach oben. Die gesamte Branche verzeichnet rund 9% mehr Buchungen als im Vorjahr, dies aber bei sinkenden Umsätzen. Wohin es die Menschen dieses Jahr zieht, das fasst Walter Kunz, der Geschäftsführer des Schweizer Reisebüroverbandes, so zusammen.
Grundsätzlich ist natürlich in den Sommermonaten, also sprich Juli, August, das ganze Mittelmeer im Trend. Und was aber auch sehr stark im Trend ist dieses Jahr, ist das Reisen nach Nordamerika, also USA, Kanada.
Das hat auch Hans-Peter Riesen festgestellt, dessen Reisebüro Paratours auf Kanada und die USA spezialisiert ist.
Ja, das ist richtig. Die Tendenz ist klar. Die Leute gehen wieder vermehrt nach Nordamerika. Das hat natürlich einerseits mit der Kaufkraft zu tun. Der US-Dollar und auch der Kanada-Dollar sind gegenüber dem Franken deutlich tiefer und schwächer. Das ist sicher der Hauptgrund. Und auf der anderen Seite denke ich einfach auch, dass dieser sogenannte Obama-Effekt eine Rolle spielt.
Die Aufbruchstimmung nach der Wahl von Barack Obama habe in den letzten Jahren auch das Reisegeschäft mit den USA beflügelt. Das spüre man weiterhin, sagt Riesen. Doch Sommerferien, das heißt für die meisten immer noch Baden im Mittelmeer. Da interessiert dieses Jahr insbesondere die Lage in Griechenland. Bei Hotelplan seien die griechischen Inseln weiterhin sehr beliebt, sagt Priska Huguenin-Dillenoir.
Wir haben da auch zusätzliche Buchungen gegenüber Vorjahr, je nach Insel sogar im zweistelligen Plusbereich. Die Schweizer reisen weiterhin gerne auf die griechischen Inseln.
Walter Kunz vom Reisebüroverband hat in Sachen Griechenland hingegen Unterschiedliches aus der Branche zu hören bekommen.
Bei den einen läuft Griechenland sehr, sehr gut mit zweistelligen Zuwachsraten. Bei anderen ist es wiederum eher zurückhaltend. Also da habe ich nicht ein klares Bild über die Destination.
Es gäbe aber auch Kunden, die nach dem Motto «jetzt erst recht» Ferien in Griechenland buchten.
Was ich zum Teil gehört habe, ist, dass viele Leute im Umfeld auch gesagt haben, wir gehen dieses Jahr nach Griechenland, weil wir möchten ja die Wirtschaft dort auch ein bisschen unterstützen. Und der Tourismus ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftsbestandteil.
Tunesien und Ägypten schließlich, welche letztes Jahr wegen der politischen Unruhen gelitten hatten, legen nach Angaben des Reisebüroverbandes nun auch wieder deutlich zu.
Kaum eine Baustelle, auf der man sie nicht sieht. Die roten Werkzeugkoffer, in denen etwa Bohrmaschinen verstaut werden. Diese Kunststoffkoffer werden im St. Galler Rheintal produziert, bei der Firma Plaston in Wiedenau. Das Unternehmen stemmt sich recht erfolgreich gegen den starken Franken und das in unmittelbarer Nähe zur Eurozone. Denn Österreich ist wörtlich nur einen Steinwurf entfernt, am anderen Ufer des Rheins. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr hat Plaston einen Besuch abgestattet im Rahmen unserer Reihe zum Werkplatz Schweiz.
Autos und Lastwagen fahren auf der A13 das Rheintal rauf und runter. Bei Wittnau fällt der Blick auf den Schriftzug der Firma Plaston an einem Fabrikgebäude. Hier, gleich neben der Autobahn, im Industriegebiet der St. Galler Gemeinde, produziert das Unternehmen Jahr für Jahr 3 Millionen Kunststoffkoffer für den europäischen Markt. Für Unternehmen der Elektrowerkzeug- und Vermessungstechnikindustrie, rote für Hilti, blaue für Bosch und andere mehr. Die Herstellung der Koffer ist denkbar einfach. Kunststoffgranulat wird erhitzt, bis es dickflüssig ist. Diese Masse wird anschließend mit großem Druck in eine spezielle Form gepresst. Spritzguss heißt das Verfahren. In einem Arbeitsschritt entstehen so Kofferschalen, die dann von Hand zusammengesetzt und mit einem Verschluss versehen werden. Das Innere der Koffer wird, nach den Wünschen der Kunden, mit Schaumstoff oder anderen Einsätzen ausgestaltet. Neben Werkzeugkoffern für die Industrie produziert Plaston auch Luftbefeuchter und Luftreiniger für Privathaushalte. Eine seltsame Kombination. Historisch betrachtet ist sie durchaus nachvollziehbar, wie Plaston-Chef Markus Bormann sagt.
Angefangen hat es mit der Entwicklung und Produktion des ersten Kunststoffkoffers für Elektrowerkzeuge mit einem großen Kunden. Dann hat man natürlich nach Möglichkeiten gesucht, dieses Risiko, die Abhängigkeit von Industriekunden mit eigenen Produkten, und in diesem Fall waren das dann Luftbehandlungsgeräte, Luftbefeuchter, auszugleichen. Man hat etwa die ähnlichen Maschinen, die ähnliche Technologie einsetzen können zu diesem Zeitpunkt. Und das ist der Grund, warum wir heute in diesen zwei sehr unterschiedlichen Gebieten tätig sind.
Die ersten dieser robusten Kunststoffkoffer wurden Mitte der 1970er Jahre hergestellt, die ersten Luftbefeuchter ab Anfang der 80er Jahre. Bis heute erfüllt diese außergewöhnliche Kombination ihren Zweck.
Es ist auch ein Risikoausgleich, auch heute noch. Wenn es der Industrie, unserer Industrie, weniger gut geht, dann haben wir eine eigene Produktlinie, die damit eigentlich wenig zu tun hat, die das ausgleichen kann, und umgekehrt natürlich auch.
Die Industrieprodukte von Plaston sind Konjunkturzyklen unterworfen. Das Geschäft mit Luftbefeuchtern läuft eher saisonal. Im Winter werden mehr Geräte verkauft als im Sommer. Dieser Ausgleich dank der beiden Standbeine gibt dem Geschäft eine gewisse Stabilität. Das ist gerade im heutigen schwierigen Umfeld ein Trumpf. Der starke Franken, der Schweizer Produkte im Ausland verteuert, macht nämlich auch Plaston zu schaffen.
Wir sind hier in unmittelbarer Nähe des europäischen Auslands, also wir spüren das sehr stark, aber es hilft nichts, wenn wir uns darüber beklagen. Wir müssen einfach uns weiter verbessern, ständig weiter verbessern.
Wegen des starken Frankens ging der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr leicht zurück. Im Unterschied zu anderen Firmen schreibt Plaston aber schwarze Zahlen und lebt nicht von der Substanz. Mit einer stattlichen Eigenkapitalquote von 66% ist das Traditionsunternehmen solid finanziert. Das macht es unabhängiger vom Wohlwollen der Banken und erleichtert es, neue Produkte zu entwickeln und neue Absatzmärkte zu erschließen. Dennoch, auch Plaston muss die Kosten unter Kontrolle haben, sparen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Aber nicht bei den 140 Angestellten in Wittnau. Plaston brauche motivierte, kreative und innovative Mitarbeiter, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, sagt Firmenchef Markus Bormann. Und die findet er in der Schweiz, wie in Österreich, Deutschland und Liechtenstein. Rund 40% der Beschäftigten in Wittnau sind Grenzgänger. Der Firmensitz im Rheintal, wo Plaston 1956 gegründet wurde, sei diesbezüglich von Vorteil, sagt Bormann. Eine Verlagerung ins billigere Ausland ist kein Thema.
Der Standort hier in Wittnau, das ist der Gründerstandort. Wir sind auch ein familiengeprägtes Unternehmen. Wir setzen selbstverständlich alles daran, diese Familientradition, diese Unternehmenstradition hier in der Schweiz, im St. Galler Rheintal auch weiterzuführen. Es ist unser klares Ziel, auch in Zukunft in der Schweiz und in Wittnau zu produzieren und unseren Hauptsitz hier zu behalten. Das ist ganz klar.
Plaston eröffnete zwar Fabriken in Tschechien und in China, aber nicht primär, weil die Produktion dort billiger ist. Das Unternehmen folgte vielmehr seinen Industriekunden ins Ausland. Die Werkzeugkoffer sollen möglichst dort produziert werden, wo die Abnehmer sind. Für die Luftbefeuchter und Reiniger gilt das nicht. Das Geschäft, für das Plaston großes Wachstumspotenzial sieht, profitiert vom Etikett «Made in Switzerland». Der Gedanke an die saubere Schweizer Bergluft kommt überall gut an.
Ivan Lieberherr. Diesen sowie alle anderen Berichte zur Rendezvous-Reihe «Werkplatz Schweiz» finden Sie im Internet auf drs.ch, auch als Podcast. Zeit, es ist 6:06. Ende Woche geht's los mit der Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine. In zwei Ländern, denen viele Skeptiker die Durchführung eines solchen Turniers nicht zugetraut haben. Und in der Tat haben sich Polen und die Ukraine schwer getan mit dem Bau neuer Stadien, Straßen und Flughäfen. Heute kann man sagen, dass sie die Herkulesaufgabe recht gut gemeistert haben. Innerhalb 5 Jahren wurden 8 modernste Stadien, hunderte von Autobahnkilometern und Bahngleisen sowie neue Hotels aus dem Boden gestampft. Fast alles ist rechtzeitig fertig geworden, aber eben nur fast. Aus Polen berichtet Marc Lehmann.
Sogar am Sonntag wird auf Hochtouren gearbeitet. Das ist unüblich im katholischen Polen. Alles muss noch im letzten Moment fertig werden. Doch es wird nicht ganz für alles reichen. Die letzten Kilometer der neuen Autobahn von der deutschen Grenze nach Warschau zum Beispiel sind noch nicht befahrbar. Auch der neue Warschauer Flughafen im Vorort Modlin wird nicht ganz fertig. Der Flughafen hätte auf die EM hin von Billig Airlines angeflogen werden sollen. Dafür erhält er die Freigabe nun nicht. Doch immerhin könnten schon einige Charter- und Privatflugzeuge starten und landen, sagt Airport-Sprecherin Edita Mikolajczyk schulterzuckend.
W czasie Euro nasze lotnisko będzie przyjmować niewielki ruch charterowy i prywatnych samolotów.
Vor allem zahlungskräftige Fans aus Russland fragen an, ob sie mit ihrem Privatjet Modlin anfliegen dürfen. Der ehemalige Militärflugplatz im Norden Warschaus soll als Entlastungsflughafen für den Hauptairport im Süden der polnischen Hauptstadt dienen. Die Entlastung wäre angesichts des zu erwartenden Passagieraufkommens während der EM sehr willkommen gewesen. Nun kann Warschau 2 halt erst nach dem Turnier in Betrieb genommen werden. Dafür erstrahlen die Flughäfen in Danzig, Posen und Breslau in neuem Glanz. Außerdem wurden 500 Kilometer Autobahn und 1000 Kilometer Schnellstraße gebaut, über 1000 Kilometer Bahngleise verlegt, gegen 200 neue Hotels errichtet, 15 Bahnhöfe modernisiert und 4 prächtige Stadien hochgezogen. Polen hat mit Unterstützung der EU fast 30 Milliarden Franken aus öffentlichen Mitteln in die Infrastruktur investiert, ein gewaltiger Modernisierungsschub, der ohne die Europameisterschaft nicht realisiert worden wäre, vermutet Tomasz Zachorski vom EM-Organisationskomitee PL 2012.
So infrastructure, mostly stadia, but also it was a great accelerator for Poland to improve.
Polen ist nicht zuletzt dank diesen Investitionen aufgeblüht und hat in den letzten Jahren ein zuverlässiges Wirtschaftswachstum verzeichnet. Tomasz Zachorski ist überzeugt, dass die Investitionen nachhaltig sind. Die Stadien etwa. Für alle gäbe es realistische Businesspläne und gute Perspektiven für die Zeit nach der EM. Man wolle nicht die gleichen Fehler machen wie in Portugal, wo die Stadien seit dem Turnier 2004 unbenutzt vor sich hinrosten und das Portemonnaie der Bürger belasten.
The important thing about Stadia is that we didn't want to make similar things as for example in Portugal, where the Stadia after Euro 2004 weren't used properly.
4 große Stadien, so denken die Organisatoren, sollten in einem 40 Millionen Einwohnerland wie Polen auch mittelfristig sinnvoll ausgelastet werden können, mit Sportveranstaltungen, aber auch mit Kongressen, Konzerten und anderen Events. Denn man hat viel vor im größten osteuropäischen EU-Land. Die Aufbruchstimmung ist spürbar. Die Spielorte, die sogenannten Host Cities, wollen die Gelegenheit nutzen, um sich ins internationale Schaufenster zu stellen. Zum Beispiel Danzig. Es gehe bei der EM längst nicht nur um Fußball, sagt Michał Brandt, der in der Ostseestadt die Fäden zieht. Die Euro 2012 sei viel mehr als ein Turnier. Eine großartige Promotionsmöglichkeit nämlich.
Euro 2012 it's not about the games. The sport is important, emotions of course, but it's a great chance for our cities in Poland to promote themselves.
Danzig hat im Hinblick auf die EM so viel investiert wie seit dem Wiederaufbau der zerstörten Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Jetzt geht es darum, der skeptischen Welt zu beweisen, dass man in Polen sehr wohl in der Lage sei, einen Anlass dieser Größenordnung durchzuführen, sagt Brandt.
That's also something worth, you know, showing to the world that we could do that. We are no more a place like we used to be 30 years ago.
Denn Polen ist sehr an der Imagekorrektur gelegen. Das Bild des grauen, schmuddeligen, armen Vetters aus dem Osten wollen sie dank der EM ein für allemal loswerden. Und wenn die polnischen Fußballer wieder erwarten, auch noch ein Glanzlicht setzen, dürfte das Glück in Weiß und Rot vollkommen sein.
Polen vor dem Anpfiff der Fußball-EM. Marc Lehmann hat berichtet. Tagesgespräch ist ein Krieg, der schon Zehntausende Tote gefordert hat, der Drogenkrieg in Lateinamerika. Unser Korrespondent Ueli Achermann berichtet gleich aus erster Hand im Tagesgespräch, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Silvan Fischer.
In Spanien gab es im Mai rund 30.000 Arbeitslose weniger als noch im April. Der Mai ist in Spanien traditionell ein guter Monat, weil der Tourismussektor zusätzliche Stellen anbietet. Die Arbeitslosenquote liegt noch immer über 24%. In Japan hat Ministerpräsident Noda seine Regierung umgebildet. Unter anderem mussten die Minister für Justiz und Verteidigung ihre Posten aufgeben. Damit erfüllt Noda eine Forderung der Opposition. In der Schweiz haben 10% mehr Leute Sommerferien gebucht als letztes Jahr. Gleichzeitig fielen die Preise für Ferienreisen um bis zu 20%. Am stärksten zulegen können Tunesien und Ägypten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.